Denn auch innerlich habe ich einfach in dem Moment gemerkt und habe mich da unheimlich entblößt vor mir selbst gefühlt, dass ich dir schlechten Sex wünsche auf deinen Dates.
Carmen und Stan sind Vanilla Only.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vanilla Only. Frohes neues Jahr euch da draußen.
Ja, es ist ein frisches 2025. Wir sind im zweiten Tag des neuen Jahres. Und ich habe trotz Erkältung, schlecht geschlafener Nacht und dem üblichen Chaos gute Laune.
Ich habe auch sehr gute Laune, weil wir auch sehr entspannte Tage hatten. Also jetzt nach Weihnachten, weil Weihnachten selbst war natürlich noch ziemlich viel los. Es ist ja nach wie vor einfach viel zu organisieren, habe ich ja schon mal erwähnt. Der Dezember ist ja so ein Crusher-Monat für Eltern, habe ich das Gefühl.
Weniger beschweren war doch der Vorsatz,
richtig,
oder nicht?
Richtig, mehr freuen. Und danach gab es aber viel Entspannungszeit und Zeit für uns. Tatsächlich muss man aber sagen, so einen Podcast wöchentlich unterzubringen, ist auch nochmal eine Challenge für sich, ne?
Das hatten wir ja schon zu Baby-Steps-Zeiten festgestellt, aber ja, ist nach wie vor so. Aber bekommen wir hin, wir sind ein gutes Team, wir schaffen das.
Wir beißen uns da
durch. Wir beißen uns durch,
eh genau, klar. Die Show muss ongoing,
sagen richtig, ich mal. Richtig.
Genau, und wir haben heute nochmal eine besondere Folge geplant.
Besonders,
Ja, sie ist ja seit ungefähr 700 Folgen angeteasert worden.
Vielleicht habe ich mich ein bisschen gedrückt.
Vielleicht hast du dich ein bisschen gedrückt, denn wir hatten ja am Anfang mal gesagt, wir reden auch über dein erstes Date und das werden wir heute machen.
Muss ich?
Du musst, also es ist insofern ja eine wichtige Geschichte, als dass es ja ein ganz wichtiger Milestone auf dem Weg zu dem Beziehungsstatus war, den wir heute miteinander haben.
Total.
Und da kommen wir dann später zu, ich will das nicht vorwegnehmen. Auch für mich war dein erstes Date ein ganz wichtiger Punkt und hat für mich tatsächlich ganz viele Dinge ins Rollen gebracht. Und da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich möchte aber in guter Vanilla-Tradition einmal ganz kurz auf ein Feedback eingehen. Mhm. Man hat ja in der Social-Media-Welt jetzt ganz viele neue Kanäle, um uns Feedback zu geben. Mhm. Mehr als früher. Früher hatten wir beim Baby Steps Podcast noch eine E-Mail eingerichtet. Das haben wir jetzt einfach weggelassen, weil wir das Gefühl hatten, das braucht keiner mehr.
Das klingt heute schon wie Fax.
Genau. Und zum Beispiel kann man auf Spotify direkt unter der Folge inzwischen einen Kommentar dalassen, so wie man das bei YouTube kennt. Und das machen auch einige HörerInnen. Und da lese ich immer mal täglich fast rein, was da so reinkommt und antworte dann auch immer. Mhm. Und da habe ich einen Feedback zur letzten Folge mitgenommen. Also wirklich, das ist hier wirklich live fast, ne? Also das kommt jetzt wirklich von der letzten Folge, letzte Woche. Frischer geht's nicht. Mhm. Und zwar steht unter der Folge folgendes Feedback. Hi, sind das eigentlich die Symptome einer Midlife-Crisis, wenn man mit Ende 30 als Jahresziel Hauptsache Knutschen im Club hat? Smiley.
Darf ich darauf einmal kurz eingehen? Doch, ich habe was Wichtiges zu ergänzen.
Okay.
Ich bin nicht Ende 30. Ich bin 36. Das ist super wichtig. Das ist ganz, ganz klar Mitte 30.
Mitte, Ende 30.
Na, Mitte, Ende 30 ist das auch nicht. Da können wir ab 38 drüber reden. Aber jetzt bin ich Mitte 30.
Alles klar. Mitte 30. Ich streiche das Ende. Gebe ich so weiter. Ich bin neuer Hörer. Meine Frau hat den Baby Steps Podcast gehört und mir euch empfohlen. Die Kombi aus dauerdenglischer Adrenalinkam und bei seiner Geburt schon 50 Stan macht sehr viel Freude, da ihr sehr, sehr authentisch seid. Mit immer wieder leichten Schmerzmomenten, da eure Beziehung eine Dauerbaustelle ist und ihr uns daran teilhaben lasst. Danke. So, also erstmal vielen Dank. Wir haben das gelesen und sehr gelacht. Das ist ja perfektes Futter, weil da stecken zwei Sachen drin, die ich unbedingt kommentieren möchte. Und das erste ist das Thema mit der Midlife-Crisis. Möchtest du dazu was sagen?
Also du hast mir dieses Feedback ja schon vorher vorgelesen und ich habe mir echt viele Gedanken dazu gemacht.
Ja.
Weil, also ich würde jetzt per se nicht ausschließen, dass ich in der Midlife-Crisis bin. Was ich aber gemacht habe, ist, ich mache ja dieses, wir hatten ja letzte Folge eine Beziehungsretro gemacht und was ich schon länger für mich mache, ist, ich mache mir selber OKR-Sets. Das heißt, ich setze mir, kommt auch aus dem Business, ich setze mir Objectives, also Ziele für jedes Quartal und review die dann. Und ich habe mir einfach mal angeschaut, ich mache das schon länger, ich habe dann ziemlich ausführliches Notion Board dazu und habe mir einfach mal angeschaut, was die Ziele der letzten 5 Jahre waren, um zu sehen, ob sich die irgendwie verändert haben.
Cool.
Ja. Und habe dann einfach also es sind wirklich in jedem OKR-Set sind sehr seriöse Ziele drin, die sich eben auf Business beziehen, die sich auf die Kinder beziehen, die sich auf die Familie beziehen, die sich vielleicht auch auf persönliche Entwicklung beziehen. Aber es ist von Anfang an, da sind Sachen drin wie, ich will einmal ins Berghain feiern gehen. Dann ist drin, ich will einmal in KitKat Club. Dann war drin, ich will durch Laos, Kambodscha und Vietnam reisen, am besten auf ein Motorrad. Ich habe keinen Motorradführerschein. Dann war drin, jedes OKR-Set hat immer Polarlichter sehen, bisher immer noch nicht getickt. Eine Frau küssen hatte ich auch lange drin, das ist irgendwie wieder rausgefallen. Ich weiß auch nicht warum.
Kann man wieder draufsetzen.
Kann ich wieder reinsetzen. Dann irgendwelche Tattoos sind noch drin gewesen. Also wenn ich mir das anschaue, könnte man eigentlich sagen, bei mir ist die Quarter-Life-Crisis direkt in die Midlife-Crisis übergegangen. Das wäre ja. Theorie 1. Und Theorie 2 ist, ich bin einfach so. Was von beiden richtig ist, weiß ich nicht.
Ich habe dazu folgendes Feedback. Wir machen dazu eine Folge. Und zwar die nächste. Und die werde ich vorbereiten, weil bei mir hat das insofern Nerv getroffen, als dass ich mich mit dem Thema Midlife-Crisis letztes Jahr schon ausführlicher auch beschäftigt habe, weil ich an vielen Stellen, glaube ich, Symptome habe, die man früher einer Midlife-Crisis zugeordnet hätte. Nämlich so ein bisschen, dass man zum ersten Mal im Leben merkt, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass nicht alle Träume wahr werden. Dass nicht alles, was man sich jemals erträumt und vorgenommen hat, funktionieren wird. Und ich glaube, dass dieses Midlife-Crisis-Ding, das ist ja ein Begriff aus den 90er Jahren, wo das zum ersten Mal, glaube ich, geframed wurde. Ich glaube, es wäre gut, das mal aufzuarbeiten. Welchem Altersteil ist das eigentlich heute zuzuordnen?
Oder ist es vielleicht sogar jedem Alter zuzuordnen?
Ganz genau. Kann man überhaupt sagen, Midlife Crisis heißt, was früher 50 war, dass das da liegt? Ich glaube nämlich, das hat überhaupt nichts mehr mit Alter zu tun, sondern es hat was mit einer Veränderung der Gesellschaft zu tun, mit einer allgemeinen Überforderung. Und dazu gibt es, glaube ich, ganz spannende Punkte, die man mal so ein bisschen recherchieren kann. Und da werde ich einiges mitbringen in der nächsten Folge.
Ich habe auch tatsächlich in meinen Sets gefunden, dass ich gerne mal auf Sonar möchte, nach Barcelona. Und
Barcelona?
Nach Barcelona, ja.
Okay.
Und jetzt ticke ich das wahrscheinlich in diesem Jahr. Und dann habe ich mich voll gefreut, dass ich das vor 3-4 Jahren schon im Set drin stehen hatte. Und jetzt mache ich das. Also ich finde das eigentlich voll das geile Tool, um mal so zu schauen, was so abgeht. Aber ich nehme es auch nicht zu ernst. Ich lasse viele Sachen auch einfach wieder gehen.
Ich kann mir vorstellen, da ist ein Fantreffen, glaube ich, drin.
Ja, wie werde ich betitelt? Die Daueradrenalin-Carmen?
Dauerdenglischer Adrenalin-Kampf.
Ja, das gibt mir schon ein bisschen zu denken.
Ja, wieso? Du hast ja gleich weitergemacht mit deinen OKRs und deinen Objectives und Key Results.
Ja.
Ich glaube, das ist halt einfach die Art, wie du sprichst und ich ja auch. Wir sind beide aus der Medienwelt. Da ist das, glaube ich, einfach so ein bisschen der Jargon, um mal ein französisches Wort zu bemühen.
Aber ich hänge nicht daran, sondern ich hänge an der Daueradrenalin-Carmen. Das heißt ja, ich hätte sehr wenig Balance im Leben.
Ach was.
Und wäre vielleicht auch so ein bisschen unausgeglichen.
Nee, finde ich überhaupt nicht, dass das da drin steckt. Ich finde, das ist ein Kompliment. Ist doch toll, du bringst Energie hier ins Mikrofon.
Spielt ja auch eine Rolle.
Natürlich,
gell?
Wir sind ja hier unsere Podcast-Personalities. Wenn das rote Lämpchen leuchtet, dann sind wir natürlich auf einmal auf Adrenalin.
Du bist dann ab sofort über 50. Licht an, Stan wird zum Rentner.
Nee, das ist tatsächlich auch so, wenn das Licht nicht leuchtet. Also,
okay. Juhu.
Da sind halt Sachen drin wie, keine Ahnung, sitzt gerne zu Hause und liest ein Buch. Das stimmt einfach gar nicht, ich lese ja gar keine Bücher, aber sitzt gerne zu Hause und spielt Balatro auf seinem iPad. Das bin ich. Und ich glaube, das sind so Attribute, die man auch eher älteren Menschen zuordnen könnte, dass sie halt gerne mal Ruhe haben. Aber auch das ist ja so ein bisschen überholt. Es ist ja völlig okay und legitim, offen und ehrlich zu sagen, dass man auch mal gerne Ruhe hat. Und
total.
Das dürfen auch junge Menschen. Das ist in Ordnung.
Okay.
Ja, erlaubt euch die Ruhe. Und was ich aber noch mega spannend fand, war das Thema mit der Dauerbaustelle.
Mhm.
Die wir natürlich hier zur Schau tragen, weil wir ein Beziehungspodcast sind. Ich habe dazu folgendes Feedback. Ich glaube, jede Beziehung sollte eine Dauerbaustelle sein.
Natürlich.
Wann ist denn eine Beziehung fertig? Wann ist sie denn, ne? Wann kann man die denn nicht mehr bearbeiten und weiterentwickeln? Es ist doch ein ständiges Optimieren, aufeinander einstellen. Man bleibt ja nicht derselbe Mensch. Jedes Jahr, das vergeht, entwickelt man sich hoffentlich auch selber ein Stück weiter. Das sind neue Aspekte, auf die sich der Partner oder die Partnerin einstellen muss. Von daher, ich verstehe den Punkt, dass wir natürlich eben, das ist ja auch, was wir machen wollen, ist sehr authentisch zu zeigen, wo wir strugglen und was wir für Themen haben. Aber ich finde das sehr gut so.
Ja, Ich meine, ich habe auch das einmal kurz reflektiert und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, war ich ein anderer Mensch als heute. Das habe ich ja schon mal gesagt in einer der ersten Folgen, dass man sich natürlich irgendwie auch verändert. Ich war damals Mitte 20, ich kam gerade zurück aus Australien, habe davor in Spanien mit Hippies gechillt. Ich hatte auch gar nicht so dieses Adrenalin-Need, als wir uns kennengelernt haben, sondern ich war eher, glaube ich, auf Security, jetzt mal einen Job securen, mal irgendwie ein bisschen settlen. Ich war in einem ganz anderen Modus als heute. Ich glaube, ich bin heute viel mehr die authentische Carmen wie damals. Und natürlich, wenn ich mich verändere, heißt das natürlich auch, die Beziehung verändert sich und du musst dich ja irgendwo mit verändern, sonst müssten wir uns trennen. Und ich finde generell dieses, was ist denn eine Ehe oder eine Beziehung? Für mich ist Heiraten per se nicht wichtig. Für mich ist es schön, sich ein Versprechen zu geben, aber ob das jetzt formell ist, vor einem Altar oder in einem Kreisverwaltungsreferat, ist für mich nicht der Punkt.
Ja.
Für mich geht's eher darum, so eine gewisse Verbindlichkeit mit reinzubringen und sich zu versprechen, dass man eben genau diese Veränderung mitgeht. Und ich habe eine Stelle in einem Buch gefunden, die für mich die beste Definition von was Ehe ist, die ich je gelesen habe, darstellt. Und die würde ich dir gerne einmal vorlesen.
Gerne, alles klar. Was ist denn das Buch?
Das Zitat kommt aus dem Buch Radikale Zärtlichkeit, war auch ein Spiegel-Bestseller, ist schon ein bisschen älter, ich glaube ein paar Jahre alt. Und am Anfang des Buches beschwert sich die Autorin, dass Leute sich nicht die Zeit nehmen, ihren Vornamen richtig auszusprechen. Entsprechend habe ich natürlich ChatGPT gefragt und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich glaube, man spricht es Shada Kurt. Entsprechend hoffe ich, dass ich jetzt nicht schon den ersten Fauxpas mir erlaubt habe. So, also es geht um die Ehe und dass die Ehe am Ende ein Versprechen ist und dass ein Versprechen ja auch eine gewisse Macht hat. Und sie sagt, ein Versprechen ist die Entscheidung, einen anderen Menschen als Konstante in das eigene Leben aufzunehmen und nach gemeinsamen Wahrheiten zu suchen. Es ist die Entscheidung, die eigene Gegenwart und Zukunft mit der Gegenwart und Zukunft anderer Menschen zu verweben. Und ich finde es schön, weil sie sagt, anderer Menschen, also sie bezieht es noch nicht mal auf eine Person, sie ist sehr offen unterwegs.
Ja.
Und ich mag die Definition von Ehe als immer wieder gemeinsame Wahrheiten suchen, weil es eben genau das hat, man verändert sich, man ist anders. Was ist denn eine Wahrheit? Ja, man sieht ja Sachen, oder eine Wahrheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Man kann genau die gleiche Sache sehen und für dich heißt sie was anderes wie für mich. Und dann finde ich es einfach total schön zu sagen, hey, wir suchen immer wieder nach gemeinsamen Wahrheiten.
Finde ich auch super schön und ist ja auch letztendlich eine andere Art zu sagen, es darf eine Dauerbaustelle bleiben.
Richtig.
Richtig.
Long story short, ja. Die Dauerbaustelle ist voll okay.
Ja, total spannend. Ich hatte mir für 2024 vorgenommen.
Wir sind in 25, Kollege Tristan.
Weiß ich, aber ich hatte mir für 2024 vorgenommen.
Also sorry.
Entschuldigung, darf ich das vielleicht sagen?
Darfst du sagen, das ist
dass
legitim.
Ich wieder mehr Bücher lese und ja, jetzt werden da draußen viele lachen. Ich habe 2 geschafft. Ich habe früher in der Woche ein Buch gelesen und seit die Kinder da sind, schaffe ich es irgendwie einfach nicht mehr. Ich muss mich da sehr aktiv hinsetzen. Aber leg das doch mal auf meinen Stapel. Das würde mich auch interessieren.
Da sind tatsächlich viele spannende Sachen mit drin. Auch sie redet auch über das Thema Dating und Dating-Apps. Da hatten wir ja auch schon mal kurz angerissen im Podcast. Ich glaube, das Buch gefällt dir.
Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Ne?
Okay, cool.
Können wir ja mal machen. Dann haben wir das Feedback für diese Folge durchgearbeitet. Wissen schon mal, wir schauen uns nächste Folge im Zentrum mal das Thema Midlife Crisis an und wo wir da so stehen, wie man uns da einordnen kann.
Darf ich noch eine Sache zu dem Feedback sagen?
Ja, gern.
Ich mag diesen Hörer, weil das ist genauso Carmen-Style-Feedback. Das ist so ein bisschen fordernd, so ein bisschen challenging.
Ja.
Und nicht so Labrador-Feedback. Und ich finde das eigentlich ganz geil.
Ich mag auch Labrador-Feedback. Gebt
ja,
uns alles
ich weiß.
Feedback.
Das dann mag die Liebe, gell?
Aber ich finde das auch, fand das auch sehr gut, weil es natürlich, das sind ja genau die Auseinandersetzungen und da stecken ja Sachen drin, über die wir auch wiederum sprechen können. Ich hatte jetzt vorige Tage hatte ich mal auf Instagram aufgerufen, hey, schickt uns mal eure Fragen.
Mhm.
Weil ich getriggert davon dachte, wir machen auch mal demnächst einfach so eine Fragenfolge, wo wir einfach mal mitnehmen, was haben die Leute denn noch offen? Was ist denn auf dem Zettel noch nicht beantwortet? Und schauen uns das mal an. Und da kamen ganz viele tolle Sachen rein, über die wir unbedingt sprechen müssen.
Bevor wir jetzt in mein erstes Date einsteigen, möchte ich noch einmal kurz droppen. Codewort, schwarzer Dackel.
Ja.
Ich möchte nämlich noch einmal kurz erzählen, wir waren in den, ich weiß gar nicht mehr, wie lang es her ist, vor 2-3 Tagen mit den Kindern im Deutschen Museum. Und natürlich, es sind Ferien, das Wetter war so mäßig gut, entsprechend war das Museum natürlich voll, weil sich viele Eltern und ihre Kinder gedacht haben, lass doch mal ins Museum gehen.
Mhm.
So, wir kamen da drin an und es war die klassische Situation, man musste die Tickets suchen, wir hatten die ganzen Jacken, man musste Sachen wegsperren, Kinder waren excited, wollten schon loslaufen und Tristan war wieder in seinem Modus. In seinem Tristan-Modus.
Was ist der Tristan-Modus? Kannst du mal beschreiben, wie äußert sich das?
Ich merke einfach, wie du angespannt bist. Du fasst dir dann so an den Bart.
Ja.
Ganz speziell. Und ich merke, du genießt gerade nicht, sondern du willst einfach nur weg. Dir ist alles zu viel. Und du fühlst dich unwohl. Und meine natürliche Reaktion darauf ist ja, okay, ich fange dann an. Tristan, was ist los? Was kann ich machen? Brauchst du Hilfe? Sollen wir wieder gehen? Also ich mache da genau das, was dich noch mehr triggert.
Ja.
Aber wir haben ja dieses Mal gelernt von Nicole, dass es vielleicht Sinn macht, sich da ein kleines Codewort zu etablieren.
Und das war in der letzten Folge ein Scherz eigentlich.
Ich weiß.
Es war als Scherz gemeint.
Und du hast einfach gesagt, dieses Mal, schwarzer Dackel. Und ich wusste, was los ist.
Das ist echt, also ich meine, wir denken uns diese Sachen wirklich nicht aus.
Nee.
Also es ist absurd, aber das hat unheimlich gut funktioniert. Ich fühle mich in solchen Momenten überfordert von den vielen Menschen. Ich habe dann auch sofort so eine Art, so ein Radar geht an, ob ich gerade zum Beispiel irgendjemand im Weg stehe. Ich bin dann super aware, rechts, links, vorne, hinten, wer ist da jetzt, bin ich hier im Weg, störe ich jemanden, mache ich was falsch, habe ich mich falsch angestellt, keine Ahnung. 1000 Gedanken gehen durch meinen Kopf und dann bin ich da erstmal überfordert und muss mich eben kurz einfinden, was auch funktioniert. Das dauert 10 Minuten und dann bin ich da. Aber diese 10 Minuten, die brauche ich halt. Und dann habe ich wirklich, weil Carmen kommt auf mich zu und macht eben ihre typische empathische Art, versucht sie rauszufinden, wie sie mir helfen kann, was los ist. Und ich sag, schwarzer Dackel, Carmen, schwarzer Dackel.
Ja, war gut.
Das kann man sich doch nicht ausdenken. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist?
Ja, so. Ich glaube, jetzt kann ich mich aber nicht mehr länger drücken. Wir sprechen jetzt über mein erstes Date.
Ja, ich bin gespannt. Du hast dir ja ein bisschen überlegt, wie du das erzählen willst. Ich habe auch natürlich meine Seite der Dinge so ein bisschen vorbereitet, aber steig doch einfach mal von deiner Seite ein.
Okay. Es ist Folgendes passiert. Tristan war schon so ein bisschen im Dating-Modus zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch kein Date. Ich habe das auch nicht so forciert. Daher war folgende Situation. Ich bin mit einer Freundin zum Yoga verabredet gewesen. Und ich rufe sehr oft bei meiner Oma an, wenn ich unterwegs bin. Und hatte quasi meine Oma am Handy. Und ich hatte komischerweise keine Kopfhörer drin, sondern ich hatte das Handy in der Hand. Hatte gleichzeitig aber auch noch mein Fahrrad dabei. Und hinten auf meinem Rucksack die Yogamatte. Ich habe dann aber gemerkt, okay, Fahrradfahren ist in der Position nicht so geil und bin vom Fahrrad abgestiegen. Das heißt, ich habe telefonierend mein Fahrrad geschoben und blöderweise nicht aufgepasst und es standen so eine Reihe von Fahrrädern an der Hauswand gelehnt und ich bin halt mit meinem Lenker an diesen Rädern hängen geblieben, weshalb wie so eine Domino-Reaktion alle diese Räder umgefallen sind. Und dann war da dieser süße Typ hinter mir, der mir geholfen hat, die Räder aufzustellen, was natürlich ein mega Move war.
Aber auch ist ja eine Traumsituation, ja. Damsel in Distress, du kannst helfen, kommst natürlich ins Gespräch.
Ja, er war halt der Hero und ich war der kleine Trottel, weil nachdem er die Räder aufgestellt hatte, wollte ich mich umdrehen und mich bedanken. Und ich hatte die Yogamatte so quer hinten in meinem Rucksack drin und habe ihn dann mit der Matte nochmal einen übergezogen.
Schön noch einen in die Fresse bekommen.
Schön noch in die Fresse.
Aber also das so ein bisschen trottelig ist ja auch cute, ne? Das kann ja auch sehr süß sein.
Ja, vielleicht war ich cute, trottelig.
Dann wird man so ein bisschen rot, schämt sich so ein bisschen.
Ja,
das ist ja
auch,
kann man zusammen lachen. Ja. Das ist doch schon super.
Ja, und dann hat er mir seine Nummer gegeben.
Ja.
Und meinte aber, hey, er ist erstmal im Surfurlaub.
Ganz kurz, er hat dir seine Nummer gegeben oder hat dich nach deiner?
Er hat mich nach meiner Nummer gefragt.
Das ist jetzt, hier sind wir wieder in diesen entscheidenden Details, die mich interessieren.
Boah, das ist halt echt schon lange her. Und ich weiß, Tristan, du fragst ja immer ins krasse Detail und es ist manchmal wirklich schwierig für mich, weil ich dann manchmal auch anfange zu lügen, weil ich weiß, du kannst es nicht ertragen, dass ich irgendein kleines Detail nicht mehr weiß oder nicht mehr erzählen kann und dann gebe ich dir einfach irgendwas, damit du ruhig bist.
Ja, okay, alles klar. Nee, ist ja gut. Aber du machst es nicht, um mir was anderes zu erzählen, als es passiert ist, sondern weil du nicht mehr weißt.
Lücken füllen. Ich will einfach nur Lücken füllen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mit jemandem Sex habe, dann bin ich wie in so einem Film. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr an die Details erinnern. Das passiert halt dann einfach.
Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Okay, gut. So, auf jeden Fall, er hatte meine Nummer, hat schon angekündigt, er ist erstmal im Urlaub. Ich bin zum Yoga gegangen. Es sind eineinhalb Wochen oder sogar zwei Wochen vergangen. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dir erzählt habe, dass ich jemandem meine Nummer gegeben habe.
Doch, das hast du mir erzählt.
Okay.
Das hast du mir erzählt. Und ich, weil wir auch damals ganz aktiv darüber gesprochen haben, dass ich noch nie eine Frau nach ihrer Nummer gefragt habe. Und ich würde, ganz kurz kannst du das sagen, was ist besser, wenn er sagt, hey, ich tippe dir meine Nummer ein? Das ist ja so ein bisschen weniger übergriffig, weil du musst keine persönliche Information von dir rausgeben und wenn du dich nicht melden willst, dann kannst du es einfach lassen. Oder ist es cooler, er fragt nach deiner Nummer, was ist besser?
Also wenn es umgedreht gewesen wäre, kann ich dir schwören, dass ich mich einfach niemals gemeldet hätte.
Cool, alles klar. Gut. Gut zu wissen, aber ja, ich mache es immer so, dass ich sage, darf ich dir meine Nummer geben, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie weniger offensiv.
Ja, ist auch so.
Dann muss sich auch niemand, der dann aus Höflichkeit
eine falsche Nummer geben.
Muss man sich nicht eine falsche Nummer
ausgeben. Aber ich hätte es auch voll fair gesagt zu sagen, hey, ich bin in einer Beziehung, ich suche gerade niemanden, danke, ciao.
Okay.
Von dem her, ich finde, das kann man auch so offen sagen.
Gut, aber wenn du nicht in einer Beziehung bist, musst du lügen. Und ich glaube,
das musst du nicht. Du kannst auch sagen, hey, das ist nicht mein Ding. Danke, war nett, dass du mein Radl aufgehoben hast.
Das ist, du machst es dir da auch, glaube ich, immer ein bisschen einfach. Das Selbstvertrauen hast du vielleicht. Aber ich glaube schon, dass es auch so sein kann, dass man sich ein bisschen in die Enge gedrängt fühlt und aus Höflichkeit irgendwie, man möchte den anderen nicht ablehnen. Man möchte nicht sagen, dass der hässlich ist.
Ja gut, dann machst du einen Zahlendreher hinten in die Nummer rein. Fertig ist der Wurms. Ja,
alles klar. Gut.
Da würde ich mich locker machen.
Ja.
So, auf jeden Fall, dann ist eben einige Zeit vergangen, ich glaube eineinhalb, zwei Wochen und es war Nachmittag, ich war zu Hause und er hat tatsächlich bei mir angerufen. Also keine WhatsApp oder irgendwas, sondern er hat angerufen.
Unglaublich.
Ja, was natürlich unglaublich war, aber irgendwie fand ich es auch einen ganz coolen Move.
Mega, das ist cool, das ist lässig.
Ja.
Also ich meine, wenn ich jetzt die Frau wäre und jemand ruft mich an, dann würde ich die Nummer sofort blockieren. Ja, das ist ja so ein Angriff auf meinen Personal Space, wenn mein Telefon klingelt, dann bin ich sauer. Ja, also wenn ich da rangehe und es ist kein Notfall, dann bin ich wirklich offended. So, daher.
Das hast du ganz am Anfang unserer Beziehung schon mal etabliert, als ich nach drei Tagen Urlaub mal gedacht habe, wir waren so ganz fresh zusammen, rufst du den mal an, beziehungsweise meinte eine Freundin von mir, man würde das so machen, wenn man neu zusammenkommt, dass man sich irgendwie mal meldet, dann rufe ich bei dir an und du gehst ran, was ist passiert, ist ein Notfall. Ich so, hey, ich wollte eigentlich nur Hi sagen, aber gut, seitdem rufe ich auch nicht mehr bei dir an.
Nee, lass das.
Mach ich.
Aber trotzdem von der Wirkmächtigkeit her finde ich es ziemlich cool, weil es zeigt ja Selbstvertrauen und Boldness. Das ist ja schon mal lässig.
Ja. So, dann hatte ich ihn am Telefon und er hat mich gefragt, ob wir uns treffen wollen. Und ich wusste aber in meinem Hinterkopf, dass ich natürlich noch das kleine Detail irgendwie droppen muss, dass ich ja gar nicht Single bin. Und das war sehr schwierig für mich, das in dieses Gespräch einzuflechten.
Das war am Telefon dann?
Das war am Telefon. Ja, krass. Warum habe ich mich da so schwer getan? Ich glaube zum einen, weil ich überhaupt nicht wusste, an welcher Stelle im Gespräch ich das jetzt erwähne. Und dann wusste ich auch gar nicht, wie ich das formulieren soll, weil ich hatte ja noch kein Date. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mache. Und ich musste ja erstmal für mich selbst herausfinden, wie sich das anfühlt, ob das überhaupt cool ist. Das war ja noch ein Mega-Experiment.
Ja.
Und du hast ja schon in der letzten Folge oder vorletzten gesagt, du hast da so einen Satz, den du so abspulen kannst.
Gut, klar, aber der ist auch über die letzten zwei Jahre entstanden und nicht, den habe ich damals auch noch nicht so parat gehabt. Klar.
Ja. Und es ist tatsächlich heute noch für mich so, dass das irgendwie schwierig zu erklären ist. Ich fand das sehr erfrischend. Ich habe auch wieder in dem Buch Radikale Zärtlichkeit erklärt, Shada, wie sie eine offene Beziehung framed oder wie sie das erklärt. Und ich fand das sehr, sehr cool, weil am Ende des Tages würdest du ja auch niemanden fragen, warum bist du denn in einer geschlossenen Beziehung oder warum bist du denn in einer traditionellen Zweier-Paar-Beziehung? Weil auch diese Antwort würde dich ja in Erklärungsnot bringen, in gewisser Weise. Ist halt einfach ein gesellschaftlich geframtes Konzept und drum machst du das und wahrscheinlich hast du es einfach noch nie hinterfragt.
Ja, total.
Aber damit halt konfrontiert zu sein, dann am Telefon, ich wusste ja auch nicht, wann er anruft oder ob er überhaupt anruft. Das heißt, ich war unvorbereitet. Ich dachte, nachdem ich das gesagt habe, okay, der denkt, ich bin irre.
Okay.
So, ich lese jetzt einmal kurz vor, wie Shada eine offene Beziehung beschreibt.
Aus dem Buch Radikale Zärtlichkeit nochmal.
Ja. Wenn ich heute gefragt werde, was mich an nicht monogamen Beziehungen reizt, kann und will ich auf die Frage keine Antwort geben. Gespräche, körperliche Intimität, Freundinnenschaften, Verbundenheit. Es ist manchmal alles zugleich und manchmal nichts davon. Jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist anders. Bedürfnisse und die Antworten wandeln sich. Ich weiß nur, dass ich in monogamen Beziehungen auf Wissen, Perspektiven und Rollen, in denen ich mich selbst erproben und erfahren könnte, verzichten müsste. Und das nicht, weil ich überzeugt bin, dass der Verzicht für mich persönlich begründet wäre. Viele Menschen in monogamen Beziehungen sind anderer Überzeugung. Und das ist legitim. Mir geht es darum, die Wahl haben zu können.
Sehr cool.
Genau so ist es für mich. 1:1 genau so. Aber das formulierst du natürlich nicht mal schnell so am Telefon runter.
Ich finde, das ist immer sehr humbling, ja, dass, wenn man solche AutorInnen hört, die wissen, wie man sich ausdrückt.
Ja, ja.
Möchte ich eigentlich sofort den Podcast aufhören,
ja,
weil ich mich da so schäbig fühle dagegen.
Ja.
Aber ja, sehr gut ausgedrückt. Und kannst du ja einfach so kopieren und dann hast du das als Zettel in der Tasche und das nächste Mal ganz einfach so vorlesen.
Boah, ich kann so smart rüber. Naja, so, auf jeden Fall habe ich ihm das dann anscheinend doch irgendwie verklickert. So, hey, ich bin eigentlich verheiratet, habe auch noch 2 Kinder, aber lass doch mal treffen. Für ihn war das, glaube ich, an der Stelle kein Problem, weil, wie ich später erfahren habe, kam er gerade frisch aus einer Beziehung raus. Und ich glaube, er hat auch gar nicht die Erwartungshaltung gehabt, sich zu verlieben oder gleich in die nächste Beziehung einzutauchen. Und von dem her war dem so eine Lose-Lose-Geschichte eigentlich wahrscheinlich ganz recht.
In meiner Dating-App heißt der Zustand einfach locker daten.
Einfach locker daten.
Das ist dann die Definition, ja.
Ich finde, mit einfach locker daten sollte eigentlich jede Beziehung losgehen. Einfach so, kein Stress.
Ja, okay, aber du meinst also auch eine, in der man sich dann bindet, miteinander,
ja,
exklusiv ist?
Ja, ich habe das Gefühl, dass gerade in dem Alter, in dem wir jetzt sind oder wenn ich halt auch bei meinen Freundinnen und im Freundeskreis schaue oder auch was durch Dating-Apps passiert ist, dass man eigentlich, bevor man sich das erste Mal trifft, schon so eine riesen Checkliste so im Kopf durchgeht und Sachen ausschließt und abklappert und eigentlich das Outcome, was man haben will, schon total klar ist, statt dass man einfach mal eine Person kennenlernt und mal schaut, was passiert und so ein bisschen free-flowing macht. Das ist natürlich mit Anfang 20 leichter, weil keine biologische Uhr tickt.
Nee, nicht nur das, sondern das ist ja so eine How I Met Your Mother-Folge, wo dann die Baggage, der Koffer, den jeder mitbringt, einfach immer größer wird, je älter du wirst. Du hast Erfahrung gemacht, du hast auch vielleicht Traumata aus vergangenen Beziehungen, du hast Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und die hast du ja alle dann dabei und du versuchst, Menschen dann zu finden und kennenzulernen, bei denen du Situationen vermeiden kannst, die dich vorher mal verletzt haben. Von daher kann ich das schon verstehen, dass es natürlich immer komplexer wird, je älter man wird, jemanden zu finden. Aber ja, du hast recht, es ist schon so, dass man sicherlich einen wahnsinnigen Input hat, was diese Person ist und mitbringt, statt das einfach organisch herauszufinden bei 1, 2, 3 Dinner-Dates, ja, oder so.
Ja, so, auf jeden Fall, das ist passiert. Ich bin aus diesem Telefongespräch wieder rausgekommen. Der Typ wollte sich trotzdem noch mit mir treffen. Und wir haben dann bei ihm, er hat mich zu sich nach Hause eingeladen.
Und da steige ich mal kurz in die Geschichte ein. Weil ich komme natürlich aus, auf dem ersten Date, natürlich erstmal irgendwo in einem öffentlichen Raum treffen. Café, Bar, Restaurant, Spaziergang, haben wir ja alles schon besprochen. Und nein, Carmen sagt, ja, nee, ich treffe mich direkt bei ihm zu Hause. Und ich meine, da liegt ja schon wieder so viel Gottvertrauen auch drin, was du manchmal mitbringst in die Menschheit. Ne?
Ja.
Und auch eine gewisse Naivität.
Total.
Um das auch ein bisschen zu kritisieren, weil ich natürlich ich habe natürlich auch Sicherheitsgedanken dann, ja. Was ist das für ein Typ?
Ja, was ich ja jetzt oft mache, ist dir einen Standort schicken. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Dates, sondern auch wenn ich irgendwo alleine in den Bergen unterwegs bin. Oder ich mache das auch im Freundeskreis ganz oft mit wo ist. Also, dass man sich halt so ein bisschen tracken kann. Ich habe darüber tatsächlich auch nochmal nachgedacht und da ist mir eine Sache eingefallen. Als ich wirklich Single war und Mitte 20, bin ich auf, und ich glaube, es war auch ein erstes Date oder ein zweites Date, mit einem Typen in eine verlassene Hütte im Zillertal gefahren. Irgendwo am Berg, da gab es weder Strom, noch Wasser, noch irgendwas. Und ich kannte den Typen nicht. Und ich weiß noch, dass ich da auch einer Freundin geschrieben habe davor, okay, wenn ich nie wiederkomme, such mich irgendwo im Zillertal. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß noch nicht mal den Nachnamen von dem Dude, aber es war Enteskalle Date. Das hat voll Bock gemacht.
Ich muss da tatsächlich sagen, ne, ich werfe hier nicht den ersten Stein. Ich bin auch in meiner Dating-Historie, habe ich zum Beispiel mal eine Person kennengelernt, also nicht in unserer Zeit, sondern weit davor, als ich noch Anfang 20 war. Und da habe ich gesagt, pass auf, wie wäre es, wenn wir uns zusammen den Sonnenaufgang anschauen? Und das heißt, ich musste sie um 4 Uhr morgens abholen bei sich, mitten in der Nacht.
Sie hat geschlafen und ist dann aufgestanden.
Ja, wir haben uns dafür verabredet. Sie war dann schon aufgestanden, aber wir mussten uns beide den Wecker stellen. Ich bin um 4 Uhr dahin gefahren, sie ist bei mir ins Auto eingestiegen. Das
würdest
zusammen.
Du heute nie mit mir machen.
Ganz ehrlich, das waren andere Zeiten, das kannst du doch nicht von mir verlangen.
Boah, ich fand das endromantisch.
Und wo sind die Kinder dann?
Weiß ich nicht, aber
im Auto im Schlaf.
Ich stelle so eine Sonnenaufgangswanderung,
Ja, aber ich will nur sagen, ich habe diese Person dann eingeladen in mein Auto und wir sind halt auf ein verlassenes, offenes Feld irgendwo im Kölner Raum gefahren.
Ja, siehst du?
So auch so, wo sie auch gefragt hat, wenn du jetzt die Axt hinten im Kofferraum hast, ich wäre jetzt ausgeliefert, ne? Also von daher, es kann schon, man kommt manchmal auf verrückte Ideen. Aber dazu muss man ja noch sagen, du hast diese Person ja zumindest einmal vorher im echten Leben gesehen. Es ist ja dann überhaupt nicht so wie bei mir in den Dating-Apps, wo ich die Person noch nie gesehen habe. Es kommen ja einfach neue Informationen dazu, wenn du jemanden siehst. Die Größe, wie bewegt er sich, wie lächelt der? Teilweise natürlich, also nehme ich jetzt an, war in dem Moment schwierig, aber wie jemand riecht, ist für mich ultra wichtig.
Ich bin erstmal hin und habe ihn so abgeschnuppert.
Ja, aber genau. Von daher, du hattest ja schon viele Informationen, die mir dann fehlen, um zu sagen, ich fahre direkt zu der Person nach Hause.
Wie hat sich denn das für dich angefühlt, als ich das Haus verlassen habe? Weil für mich war das schon auch ein bisschen strange. Ich glaube, die Kinder haben wir schon ins Bett gebracht.
Ja.
Und es war halt so ein bisschen, okay, ich verlasse jetzt die Familie für sowas Verbotenes.
Genau, also es war eine ganz komische Situation, weil ich war ja vorher noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt derjenige bin, der zu Hause sitzt und wartet. Es war eine unklare Lage, weil du auch noch nicht so richtig kommunizieren konntest oder wolltest, was deine Erwartungen an dieses Date sind. Du hast noch sehr viel gesagt, hey, vielleicht habe ich da auch gar keine Lust drauf und dann bin ich gleich wieder hier. Und ich glaube, das könnte auch einfach noch damals so gewesen sein, dass du natürlich versucht hast, was zu sagen, was du glaubst, was ich hören wollte.
Das versuche ich immer, natürlich. Aber ich habe auch einfach keine Erwartung an sowas. Ich glaube, das war schon immer so bei mir, auch als ich Single war. Für mich ist das einfach nur, lass halt mal schauen. Ich knüpfe da keine Erwartungen dran.
Das hat nur bei mir dazu geführt, weil ich ja noch super unerprobt war in dieser Situation, dass ich den starken Wunsch innerlich aufgebaut habe, es möge doch bitte dann nichts passieren.
Mhm, okay.
Ne? Und es war noch überhaupt nicht so, dass ich Übung darin gehabt hätte, zu akzeptieren, dass du Intimität mit einem anderen Menschen erlebst in dem Moment. Was, ich glaube, was Übungssache einfach ist. So ist es. Und entsprechend, ich saß zu Hause und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil wir hatten ja auch mal irgendwie so Regeln versucht zu etablieren, wo wir sicherlich nochmal eine eigene Folge zu machen. Viele davon haben wir verworfen, weil wir gemerkt haben, die machen überhaupt gar keinen Sinn. Was wir aber von dem Moment an schon versucht haben, immer zu machen, ist ein Zeitfenster zu definieren in irgendeiner Form. Weil es war dann so, du warst dann recht lange weg.
Ja.
Und ich wusste nicht, soll ich jetzt ins Bett gehen? Kommt die heute noch nach Hause? Was ist denn jetzt?
Ja.
Und ich hatte natürlich auch in dem Moment Sorge und Angst und wusste nicht genau, worauf soll ich jetzt warten?
Für mich ist, ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil natürlich für mich, das dir eine Zeit zu geben, natürlich auch für mich ein bisschen Sicherheit ist, weil ich weiß, ab einer gewissen Uhrzeit machst du dir eben Sorgen und würdest anfangen, dich um mich zu kümmern oder zu anzurufen, irgendwie zu kontaktieren.
Aber es macht natürlich auch Druck.
Genau, es macht total Druck und es ist bei mir das Thema, dass ich mich halt da nicht 100% fallen lassen kann und dann mag ich das auch nicht so gern auf der anderen Seite.
Ich kann das total verstehen. Ich glaube, das ist eine Gratwanderung, aber es ist nie wieder so vorgekommen, dass ich nicht wusste, wann meldest du dich. Oder,
yeah.
Ne, also es war zumindest so, dass wir dann gesagt haben, pass auf, wenn du weißt, hey, das geht hier noch 3 Stunden, dann schreib einfach einmal kurz zwischendurch.
Yeah.
Das dauert noch. Oder?
Yeah.
Nur, dass ich einfach weiß, alles klar, passt.
Ja. Yeah. So, ich bin dann bei dem Typen angekommen. Und das war am Anfang natürlich maximal weird.
Ja.
Ich war in einer fremden Wohnung. Es gab natürlich keine Basis zwischen uns. Keinerlei haben wir irgendwas gemeinsam, weil wir uns ja jetzt auch nicht irgendwie, wenn du dich beim Sport oder so kennenlernst, hast du ja irgendwas, worüber du sprechen kannst oder Musik oder irgendwas. Und wir hatten ja erstmal gar nichts. Außer, dass er wusste, ich bin in einer offenen Beziehung, worüber ich nicht reden wollte, weil ich es nicht gut formulieren konnte. Und ich wusste auch am Anfang gar nicht, wie viel ich so erzählen darf oder soll von, hey, ich habe eigentlich ein Leben, das ganz anders ist als deins. Ich habe 2 Kinder, ich bin eigentlich hauptsächlich Mutter, ich bin in meiner Familie und ich bin da schon total glücklich. Es war sehr strange für mich.
Das finde ich auch tatsächlich was sich erst über die Zeit etabliert hat, was ich auch erst lernen musste. Wie rede ich vor anderen Frauen über dich?
Ja.
Ne? Was erzähle ich von dir?
Ich habe einfach gar nichts erzählt. Also es war ungefähr so, als gäbe es dich nicht.
Genau.
Weil ich nicht wusste, was ich sagen soll.
Das mache ich aber anders. Also mache ich inzwischen anders, wo ich ganz offen und ehrlich von dir und auch von dem Leben mit den Kindern erzähle, weil ich einfach das gar nicht maskieren will.
Ja. Yeah.
Ne? Und ich glaube, da kann es durchaus ganz andere Interpretationen geben, dass Leute halt auch wirklich das versuchen, aus dem Raum rauszuhalten, also diese beiden Räume zu trennen. Und für mich ist das aber alles ein Raum. Also,
ja, ich glaube aber, das ist auch was sich über Zeit entwickelt. Also
genau.
Für mich, ich war total überfordert. Und dann war es irgendwie so, dass wir was getrunken haben, also kein Alkohol. Also es war auch nicht so, dass wir uns jetzt da irgendwie betrunken hätten und das irgendwie einfacher geworden wäre.
Nee, ihr musstet so wie ich das erinnere, tatsächlich aus der Wohnung raus und eine Flasche Wein besorgen.
Stimmt, wir mussten erstmal Wein holen.
Weil er auch nichts da hatte.
Ja genau, wir mussten ihn erstmal holen. Das ist ja auch, und dann also, saßen
ich finde das ja sehr ehrbar, weil ich finde das ganze Thema Alkohol, dass man immer voraussetzt, dass Leute Alkohol da haben, finde ich auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Nee, überhaupt nicht.
Aber trotzdem würde ich, von einem Date hätte ich wahrscheinlich, irgendwas hätte ich wahrscheinlich da.
Ja. Naja, auf jeden Fall saßen wir dann halt auch erst an einem Tisch und haben uns unterhalten. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, so, wir saßen so, wie wir jetzt sitzen.
Ja.
Wie kommst du jetzt von dieser Position und wirklich absoluten Smalltalk zu knutschen? Das ist ja super schwer.
Absolut schwierig. Totale ja. auch, kann auch super cringe sein.
Richtig, ich glaube, das war's auch, weil eigentlich war klar, wir haben uns eigentlich nie so viel zu sagen, außer zu knutschen.
Ja.
Und so.
Wann wir denn mal anfangen?
Ja,
damit?
Genau. Und wer macht den ersten Move? Und ich war ja eh total verunsichert, weil ich schon das Gefühl hatte, ich kann noch nicht mal sagen, warum ich überhaupt hier bin. Und dann saß ich da so und es war einfach super weird. Und dann, ich glaube, mein Move war, mir ein Wasser zu holen und dann du musst ja irgendwie von deinem Platz weg und du musst dir diese Situation auflösen.
Das ist der klassische Dating-Move. Wasserglas holen.
Ja, genau. Du musst dann, irgendwie raus aus der...
Und dann aus Versehen auf ihn gefallen.
Nee, das hatte ich ja schon beim ersten Treffen beim Yoga abgehakt.
Gut, aus Versehen, ich mache hier Gänsefüßchen.
Ja,
okay. Aus Versehen.
Ja, auf jeden Fall ist er dann zum Glück auch aufgestanden und hat meinen Plan, glaube ich, gecheckt.
Verstehe.
Und dann standen wir beide und dann standen wir nah aneinander und dann haben wir geknutscht. Und dann war es auch easy von da an.
Von da an führte eins zum anderen.
Zum anderen, genau. Es war dann, war ich dann auch wieder in meinem Flow und dann war auch alles gut. Ja. Aber dieser Step war sehr schwer für mich.
Okay, und wo willst du jetzt weiter erzählen?
Wie ich wieder heimgegangen bin.
Ja, genau. Okay. Ja. Ja, weil das ist aber ist ja auch der entscheidende Punkt, weil bei dem restlichen Geschehen bin ich ja nicht beteiligt, von daher. Aber,
richtig.
Aber durchaus bei der Aftermath.
Ja, genau. Was
bei
nämlich,
dem, was danach passiert ist.
Weil auch das war, glaube ich, so ein bisschen weird, auch für ihn, weil ich dann natürlich gesagt habe, so 2,5 Stunden später, ciao Kakao, ich gehe jetzt. Und ich glaube, das ist natürlich auch, fühlt sich ja auch irgendwie komisch an, wenn dein Mensch einfach zu seinem Partner zurückgeht oder zu seiner Partnerin zurückgeht. Ich weiß nicht, wie es für ihn war, ich habe ihn das nie gefragt, aber es war schon so ein harter Cut, so okay, ciao, ich gehe jetzt. Und auch so, keine Ahnung, ob wir uns nochmal sehen, es war einfach sehr unausgesprochen. Ich bin dann mit meinem Radl wieder nach Hause gefahren und war super aufgeregt, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wie du reagierst. Ich glaube, ich hatte auch schon eine WhatsApp von dir am Handy. Ich habe dir auch schon von unterwegs geschrieben, hey, ich bin jetzt auf dem Weg.
Ja, hast du.
Ich wusste, du bist unentspannt. Ich wusste, ich habe jetzt gleich noch eine Diskussion vor mir. Ich wusste, ich kann eigentlich gar nicht jetzt so wirklich verarbeiten, was passiert ist, sondern ich muss dir jetzt Fakten liefern und ich wusste, du willst Details. Ich kenne dich ja.
Aber du hast nicht erwartet, dass es so schlimm wird.
Nein, nicht im Ansatz.
Genau, weil, also wie erzähle ich das jetzt? Pass auf, es ist so. Ich habe von dem, was dann bei uns zu Hause passiert ist, tatsächlich eine Aufnahme gemacht. Also ich habe das tatsächlich damals mitgeschnitten. Die würde ich dir jetzt einmal vorspielen. Willst du es einmal hören?
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ja.
Es ist dir gekommen?
Wieso tust du das?
Weil ich's wissen will.
Ja, ich bin gekommen.
Wie oft?
Zweimal.
Wie?
Er hat's mir zuerst mit der Zunge gemacht und dann haben wir gefickt.
Wer war wo?
Ich war oben. Und dann hat er mich von hinten gefickt.
Und da bist du das zweite Mal gekommen.
Wieso ist dir der Sex so wichtig?
Ich bin eben ein scheiß Höhlenmensch! Hast du dich angefasst, während er dich gefickt hat?
Ja.
Machst du es dir vor ihm?
Manchmal.
Und er vor dir?
Wir tun einfach alles, was Menschen miteinander beim Sex tun.
Lässt du ihm auch gern ein?
Ja.
Magst du seinen Schwanz?
Ich liebe
und
ihn.
Und spritzt er dir ins Gesicht?
Ja.
Wie schmeckt es?
So ähnlich wie du, bloß süßer.
Gut, gib's mir. Dankeschön. Danke für deine Offenheit.
Ja. Ja, ich würde sagen, das spiegelt die Situation sehr, sehr gut wider. Es war ein Verhör.
Also diese Szene, die ich gerade eingespielt habe, ist natürlich eine Szene aus dem Film Closer, beziehungsweise Hautnah heißt er auf Deutsch, von Mike Nichols. Und wir haben hier Clive Owen und Julia Roberts gehört, gesprochen von den fantastischen Tom Vogt und Daniela Hoffmann. Und ich habe diese Szene zufällig, ich habe den Film seit 100 Jahren nicht gesehen, ich habe diese Szene zufällig gefunden auf TikTok.
Okay.
Und dachte mir, ja, da erkenne ich mich wieder.
Ja.
Und das ist natürlich ein unglaublich toxischer Moment gewesen. Es fällt mir wirklich schwer, auch darüber zu sprechen. Also mit aller Selbstkritik bin ich mir völlig bewusst darüber, dass das natürlich überhaupt nicht der richtige Umgang war für den Moment. Aber es war für mich so, dass ich völlig überrascht davon war, wie krass auf einmal alle Unsicherheiten, alles, was man als Mann in seinem ganzen Leben sich an Fragen stellt, bin ich besser als andere? Bin ich gut genug? Das kam wie ein Tsunami über mich geschwappt und hat mich wirklich krass überwältigt. Und das, ich meine, ich wusste ja alles vorher. Deswegen habe ich hier in dem Podcast schon ganz oft gesagt, der Moment zwischen Theorie und Realität, wo Theorie Wirklichkeit wird. Du bist darauf nicht vorbereitet. Es ist so ein bisschen wie sich vorzustellen, Kinder zu haben und dann welche zu haben. Ist, glaube ich, ein ganz ähnlicher Prozess.
Ja.
Und als ich dann da saß und du mir erzählt hast, was passiert ist, obwohl ich das ja eigentlich wusste, hat mich das total kaputt gemacht erstmal.
Ja, also ich habe mich direkt wie vor Gericht gefühlt. Ich war in einem Verhör, ich war die Angeklagte. Alles, was ich erlebt habe, konnte ich in keinster Weise irgendwie verarbeiten oder genießen. Ich dachte nur so, um Gottes Willen, Carmen, was hast du gemacht? Ich habe mich natürlich total schuldig gefühlt. Ich dachte, ich habe dich verletzt. Es war Horror, wirklich blanker Horror.
Ja, und das ist auch, das ist so etwas, das habe ich in der ersten Vanilla-Only-Folge gesagt. Warum diese offene Beziehung überhaupt noch existiert, ist nur wegen dir. Weil ich glaube, wäre es eine andere Konstellation, wäre es eine andere Person, dann wäre das an dem Moment gescheitert. Dann wäre es da vorbei gewesen. Dann hätte man gesagt, ja, okay, aber also wie sollen wir es denn so machen?
Ja.
Und dass wir da rüber hinweggekommen sind, hat, glaube ich, in diesem initialen Moment ganz viel mit dir zu tun gehabt, dass du dann noch in der Lage bist, offen zu bleiben und zu versuchen, das zu deeskalieren und den Konflikt zu lösen. Aber dass es jetzt langfristig so funktioniert hat, auch ganz viel damit zu tun, dass dieser Moment für mich ganz wichtig war. Für meine Persönlichkeit, für mein persönliches Wachstum, glaube ich, dieser Moment hat ganz viel Gutes gebracht.
Okay.
Weil ich meiner eigenen Männlichkeit noch nie so ehrlich in die Augen geschaut habe wie in dem Moment. Und mich auf eine Art und Weise in Frage gestellt habe, die gab es vorher im Leben so noch nicht. Ich habe mir danach zum ersten Mal wirklich Gedanken darüber gemacht, was ist guter Sex? Wie kann ich mehr darüber lernen? Wie kann ich mehr über mich lernen? Wie kann ich mehr offen werden dazu? Und es hat auch eine persönliche Entwicklung, ein fast schon, also das war nicht nur der Moment, sondern das war so ein bisschen einer der Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben, aber es war auch ein Lebenswandel. Ich habe in dem Moment einfach angefangen zu sagen, okay, pass auf, du willst dich nie wieder sozusagen so wertlos fühlen, dass du so viele Unsicherheiten der Carmen gegenüber überhaupt zum Vorschein bringst, dann musst du deinen eigenen Wert für dich erhöhen und zu dir finden. Und das versuche ich seitdem Woche für Woche, Jahr für Jahr zu machen. Das war der Moment, wo ich angefangen habe, radikal Sport zu machen.
Mhm.
Ich bin wieder nach, keine Ahnung, 7 Jahren zurück in Form gekommen, in die beste Form meines Lebens, in der ich heute noch bin. Und ich habe angefangen mit mentalen Übungen rundherum, bin ich durch diesen Moment auf eine Reise gegangen, die nur Positives hatte, obwohl dieser Moment so, so schmerzhaft war. Denn auch innerlich habe ich einfach in dem Moment gemerkt und habe mich da unheimlich entblößt vor mir selbst gefühlt, dass ich dir schlechten Sex wünsche auf deinen Dates.
Ja.
Und dass das nicht der Sinn der Sache sein kann.
Trotz meiner ganzen Unsicherheiten und dass ich mich ja auch so voll selbst hinterfrage, glaube ich, habe ich diese Sicherheit schon, dass ich weiß, okay, du kannst irgendwie mit anderen tollen Menschen eine tolle Zeit haben oder in dem Fall mit anderen tollen Frauen und kommst aber trotzdem zurück und findest da einen Menschen, der irgendwie okay ist.
Der beste Mensch ist.
Danke.
Nee, aber das ist auf jeden Fall etwas, was heute für mich alles möglich ist und damals nicht. Und ich glaube eben, es geht weit, 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 das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will, weit, weit, weit über diese offene Beziehung hinaus, was das für eine positive Entwicklung war, die mir geholfen hat, einfach besser zu werden, mich von vielleicht alten Mustern zu trennen, die da immer noch waren, auch teilweise begraben waren über Jahre und die wieder zum Vorschein kamen, wo ich dachte, die gibt's gar nicht mehr.
Mhm.
Und in Wirklichkeit war das alles noch da. Und
spannend.
Das tatsächlich sich zu nehmen und daran zu arbeiten, war etwas Tolles. Und dazu gibt's auch nochmal Details, wo ich dann in folgenden Episoden auch nochmal ausführlicher drüber sprechen möchte.
Ich habe schon wieder Angst, dass jetzt wieder Feedback kommt, so, ja, der Tristan hat sich ja wieder total entwickelt.
Hä?
Was war eigentlich mit der Carmen?
Nee, überhaupt nicht. Das Feedback ist wahrscheinlich, oh Gottes Willen, was hast du da für einen furchtbaren Moment erlebt? Die arme Carmen, und das ist auch völlig richtig. Der Moment war wirklich schlimm.
Ja, aber du warst ja auch arm dran in dem Moment. Also dir ging's dir, du hast das ja nicht aus bösem Willen rausgemacht.
Nein, ich habe das gemacht aus einer Verletztheit, aus einer Unsicherheit heraus.
Ja.
Aber hier sind wir 3 Jahre später.
Sitzen noch am gleichen Tisch zusammen.
Sitzen am gleichen Tisch und können auch offen darüber sprechen. Das ist die Authentizität, die wir anbieten können.
Schön.
In diesem Sinne, das war sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, Carmen, und dass du das so erzählt hast.
Gerne.
Was ich noch vergessen habe, in den letzten Folgen am Ende zu sagen, ist, lasst uns doch bitte ein Follow da, gebt uns ein Review auf den eingängigen Plattformen. Ihr könnt uns auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo, Amazon Music hören. Überall, wo es Podcasts gibt, egal was es da für Mechaniken gibt, für Review und Feedback, 5 Sterne, die Glocke klicken, das hilft uns, diesen Podcast weiter zu betreiben.
Ich freue mich tatsächlich auch immer sehr über kritisches Feedback, solange es halt nicht unter die Gürtellinie geht. Finde ich, kann man da schon auch einfach mal ein paar ehrliche Worte dalassen.
Ihr könnt uns eine Direct Message auf Instagram schreiben oder irgendwas kommentieren. Wie gesagt, auf Spotify geht's direkt. Also immer her mit dem Feedback. Wir freuen uns. Und wie wir, glaube ich, jetzt hinlänglich bewiesen haben, wir lesen das und gehen auch in den Folgen darauf ein.
Gut.
So, dann jetzt widmen wir uns wieder dem neuen Jahr 2025 und hören uns nächste Woche mit einer Folge zum Thema Midlife Crisis und wo befinden wir uns in diesem Konstrukt.
Spannend, da musst du mir nochmal Instructions geben, wie ich das Ganze vorbereiten soll.
Ja, mache ich.
Aber gut, dann erstmal an dieser Stelle ciao, ciao und goodbye, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, kommt gut ins neue Jahr.
Vanilla Only. Von und mit Carmen und Stan.